Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Nach dem Massaker in der syrischen Kleinstadt Al-Hawla ist fraglich, ob der UN-Friedensplan noch eine Zukunft hat. Der UN-Beauftragte Annan traf in Damaskus erneut mit dem syrischen Präsidenten Assad zusammen. Dabei äußerte sich Annan entsetzt über die Gewalt. Die UN-Beobachter haben inzwischen festgestellt, dass die meisten der mehr als 100 Opfer aus nächster Nähe erschossen wurden, wie bei einer Hinrichtung.
Dieses Händeschütteln war schon das Äußerste an Höflichkeit zwischen den beiden Männern. Schon vor diesem Treffen hatte der Syrien-Beauftragte der UN, Kofi Annan, die mangelnde Kooperation Assads beklagt. Noch einmal forderte er von ihm die Beendigung der Gewalt und die Freilassung von Gefangenen. Auch das Massaker von Al-Hawla war Thema. Assad stritt jede Beteiligung syrischer Militärs ab. Nach dem Treffen Pressekonferenz, Kofi Annan beschuldigt den syrischen Präsidenten, er habe seinen Sechs-Punkte-Plan nicht umgesetzt. Das syrische Volk will keine Zukunft, die aus Blutvergießen und Spaltung besteht. Tatsächlich geht das Morden aber weiter, genauso die Menschenrechtsverletzungen. Das Massaker von Al-Hawla steht genau dafür, für Morden und Menschenrechtsverletzungen. Gestern hatten Oppositionelle dieses Video ins Netz gestellt. Es soll zeigen, wie die syrische Armee das Städtchen am vergangenen Freitag beschossen hat. Regimetreue Milizen sollen die meisten Menschen regelrecht abgeschlachtet haben, haben die Vereinten Nationen heute festgestellt. Der Ruf nach einer militärischen Intervention wird immer lauter, doch der Westen schreckt davor zurück, aus guten Gründen. Die Folgen einer solchen Intervention wären nur schwer kalkulierbar.
Als Reaktion auf das Massaker legen viele Staaten die diplomatischen Beziehungen zu Syrien auf Eis, darunter auch Deutschland. In einer abgestimmten Aktion wiesen mehrere EU-Staaten, die USA, Kanada und Australien, syrische Botschafter und andere Spitzendiplomaten aus.
Es ist ein weitreichender Schritt. Nicht nur wie hier in Madrid müssen syrische Diplomaten ausreisen. Auch Deutschland, Frankreich, die USA, Großbritannien und andere Staaten weisen offizielle aus. Der diplomatische Druck auf Syrien steigt. Wir setzen darauf, so Außenminister Westerwelle, dass unsere unmissverständliche Botschaft in Damaskus nicht auf taube Ohren stößt. Die Botschaft lautet, dass Syrien sich entscheiden muss, dass die Zeit für den Annan-Plan ausläuft und dass sie eine Wahl treffen müssen, was sie tun werden. In Brüssel tagten bis zum Abend ranghohe Diplomaten aller 27 EU-Mitglieder. Ergebnis: Nicht alle wollen die Botschafter ausweisen. Der Sprecher der EU-Außenbeauftragten verweist auf die mittlerweile 16 Sanktionsrunden gegen Syrien. Die könnten ausgeweitet werden im Rahmen der UN-Resolutionen. Wir tun alles, was wir im Rahmen der diplomatischen Möglichkeiten tun können, um sicherzustellen, dass der Druck auf das syrische Regime maximal ist. Wie reagiert Russland, das als Verbündeter Syriens gilt? Aus Moskau hieß es heute, die jüngsten Ereignisse müssten objektiv aufgeklärt werden, dürften aber nicht als Vorwand für ein militärisches Eingreifen genutzt werden. Wir alle müssen höchst verantwortlich handeln und dürfen nicht Öl ins Feuer gießen. Stattdessen müssen wir löschen und die Parteien wieder an den Verhandlungstisch bringen. Und so wird weiter über den Kurs gegenüber Syrien gerungen. Dieses Thema dürfte ab Sonntag auch den EU-Russland-Gipfel in St. Petersburg bestimmen.
Bundespräsident Gauck hat in Israel die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem besucht. Dabei betonte er die besondere Verantwortung Deutschlands für Israel. Zur Lösung des Konflikts mit den Palästinensern sprach sich Gauck für ein Zwei-Staaten-Modell aus. Dazu müssten beide Seiten aufeinander zugehen und gegenseitig ihre Rechte anerkennen. Die Reise nach Israel ist Gaucks erster Staatsbesuch außerhalb Europas.
Vielleicht ist Außenpolitik ja nur die Fortsetzung von Innenpolitik mit anderen Mitteln. Gleich am Morgen setzte Bundespräsident Gauck bei seinem Besuch in der Residenz von Präsident Peres erste Akzente. Er sprach natürlich von Deutschlands Solidarität mit Israel. Doch dann fand Gauck klare Worte, gerichtet an Bundeskanzlerin Merkel.
Das Eintreten für die Sicherheit und für das Existenzrecht Israels ist für deutsche Politik bestimmend.
Israels Sicherheit sei also lediglich bestimmend für Deutschland und nicht Staatsraison, wie Merkel dies 2008 bei ihrer Rede in der Knesset erklärt hatte. Die Israelis verstanden die innenpolitische Botschaft hinter den klaren Worten nicht. Sie waren überwältigt von einem Präsidenten, der mit aufrichtiger Rührung die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem besuchte. Nach einem Treffen mit Überlebenden des Olympia-Attentats von 1972 in München präzisierte Gauck seine Kritik an Merkels Formulierung.
Ich will mir nicht jedes Szenario ausdenken, welches die Bundeskanzlerin in enorme Schwierigkeiten bringt, ihren Satz, dass die Sicherheit Israels deutsche Staatsraison ist, politisch umzusetzen.
Mit Szenario meint der Präsident eine kriegerische Eskalation.
Denn dann würde Merkels Vorstellung, dass Israels Sicherheit deutsche Staatsraison sei, die Bundesrepublik zwingen, im Falle eines Angriffs auf Israel militärisch einzugreifen. Für den Bundespräsidenten undenkbar.
Italien ist erneut von heftigen Erdstößen erschüttert worden. Mindestens 15 Menschen kamen ums Leben. Das Epizentrum lag im Norden des Landes, in der Region Emilia-Romagna, rund 40 Kilometer nordwestlich von Bologna. Besonders betroffen war die Gegend um Modena. Dort waren bereits vor 9 Tagen bei einem Erdbeben mehrere Menschen getötet worden.
Seit dem Morgen sucht die italienische Feuerwehr nach den Vermissten. 3 Arbeiter sollen sich noch unter den Trümmern dieser eingestürzten Fabrikhalle befinden. Ein weiterer Mann konnte am Mittag nur noch tot geborgen werden. Die Fabrik für medizinische Geräte in dem Örtchen Medolla liegt nahe dem Epizentrum. Als die Erde in der Emilia-Romagna heute früh zum 2. Mal innerhalb von wenigen Tagen heftig bebte, stürzten erneut viele Häuser ein oder wurden schwer beschädigt. Auch die Familie Frigieri verlor ihre Lebensgrundlage. Ihr Wohnhaus und ihr Geschäft sind nur noch Trümmer. Dabei hatten sie gerade damit begonnen, die Schäden des ersten schweren Bebens zu reparieren. Als wir diese Aufnahmen am Mittag machen, bebt die Erde erneut. Die Frigieris sind geschockt. Alle hatten hier bereits damit begonnen, ihre Häuser wieder in Ordnung zu bringen. Wir dachten, dass wir das Schlimmste hinter uns hätten. Aber leider wurde es noch schlimmer. Noch 200 Kilometer von Medolla entfernt war der Erdstoß der Stärke 5,8 zu spüren. Den ganzen Tag über versetzten zudem schwere Nachbeben die Menschen in der Region in Angst und Schrecken. Ministerpräsident Mario Monti versprach erneut Hilfe. Schulen, Universitäten, ganze Stadtzentren sind evakuiert. Die Menschen in der Emilia-Romagna kommen nicht zur Ruhe. Tausende trauen sich nicht zurück in ihre Häuser, kampieren im Garten oder werden die Nacht in ihren Autos verbringen, aus Angst, dass auch dieses Beben nicht das letzte bleiben wird.
Die Bundesanwaltschaft hat 2 weitere mutmaßliche Unterstützer der Zwickauer Terrorzelle aus der Untersuchungshaft entlassen. Im Fall von Carsten S. bestehe keine Fluchtgefahr, teilte die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe mit. Bei Matthias D. liege kein dringender Tatverdacht mehr vor. Vergangene Woche war bereits ein 3. Verdächtiger freigelassen worden. Die Ermittlungsverfahren gegen alle 3 mutmaßlichen Unterstützer laufen jedoch weiter. Die Zwickauer Neonazi-Gruppe soll zwischen 2000 und 2007 mindestens 10 Menschen ermordet haben. Die Räumung des maroden Atommülllagers Asse in Niedersachsen könnte sich um mehrere Jahre verzögern. Das geht aus einem neuen Rahmenterminplan des Bundesamtes für Strahlenschutz hervor. Danach kann bei der derzeitigen Rechtslage nicht vor 2036 damit begonnen werden, die Fässer aus dem einsturzgefährdeten Bergwerk herauszuholen. Das Bundesamt verwies aber auch darauf, dass dieser Zeitplan das ungünstigste Szenario widerspiegele.
Bundeskanzlerin Merkel hat sich bei der Bundesnetzagentur über die Probleme beim Ausbau des Stromnetzes in Deutschland informiert. Begleitet wurde sie von Bundesumweltminister Altmaier und Bundeswirtschaftsminister Rösler. Die 4 Netzbetreiber überreichten der Bundesregierung den Entwurf eines nationalen Netzentwicklungsplans. Sie rechnen mit Kosten von etwa 20 Milliarden Euro bis 2022. Bis dahin soll die Abkehr von der Atomkraft hin zu erneuerbaren Energien geschafft sein.
Bundesverkehrsminister Ramsauer hält trotz Kritik an seinen Plänen für eine Pkw-Maut auf deutschen Autobahnen fest. Für das Koalitionsspitzentreffen nächste Woche hat der CSU-Politiker verschiedene Möglichkeiten zur Finanzierung des Straßensystems erarbeiten lassen. Dazu gehört auch eine Pkw-Maut. Die FDP lehnte den Vorstoß ab und auch Unionspolitiker reagierten skeptisch.
In den vergangenen 40 Jahren hat sich das Verkehrsaufkommen in Deutschland vervierfacht. Aber das Geld für den Erhalt der Straßen und Autobahnen wird immer knapper. Verkehrsminister Ramsauer sucht nach einem Ausweg aus dieser Zwickmühle. Er will Pläne für eine Pkw-Maut wiederbeleben.
Mir geht es darum, die Verkehrsinfrastrukturfinanzierung in Deutschland auf solide Grundlagen zu stellen.
Schon jetzt zahlen die deutschen Autofahrer über Abgaben und Steuern pro Jahr 53 Milliarden Euro. Davon fließt nach Angaben des ADAC nur ein Drittel zurück in den Straßenbau und die Straßenerhaltung. Und so formiert sich gegen Ramsauers Pläne eine sozialliberale Koalition. Sowohl die SPD als auch Regierungspartner FDP lehnen eine Pkw-Maut ab.
Jetzt den deutschen Autofahrern per Vignette noch ein bisschen Geld rauszupressen, ist keine Lösung.
Angesichts steigender Benzinpreise wollen wir keine zusätzliche Belastung für die Autofahrerinnen und Autofahrer in Deutschland.
Dagegen können sich die Grünen mit einer Pkw-Maut durchaus anfreunden. Anders als der Verkehrsminister wollen sie keine jährliche Gebühr in Form einer Vignette. Nur für die gefahrenen Kilometer soll gezahlt werden.
Das Prinzip muss sein, wer viel fährt, der bezahlt auch mehr. Und wer wenig fährt, bezahlt weniger.
So funktioniert schon die Lkw-Maut. Eine Umstellung dieses Systems auch auf Pkw könnte, so Experten, 6 bis 7 Jahre dauern. Ramsauer selbst hält sich eine Hintertür offen, sollten seine Mautpläne scheitern. Alternativ wäre er auch mit einer Erhöhung des Verkehrshaushalts um 500 Millionen Euro zufrieden.
Bundesfamilienministerin Schröder hat heute ihren Gesetzentwurf für das umstrittene Bestreuungsgeld zur Abstimmung an die anderen Bundesministerien geschickt. Der Entwurf soll den Eltern Wahlfreiheit bei der Kleinkinderbetreuung garantieren. Trotz Vorbehalten, insbesondere in der FDP, wird erwartet, dass in der schwarz-gelben Koalition eine Mehrheit zustande kommt.
Das umstrittene Betreuungsgeld rückt näher. Eltern, die ihre kleinen Kinder nicht in eine staatlich geförderte Kita bringen, sollen laut Gesetzentwurf der Bundesfamilienministerin ab 2013 monatlich 100 Euro für einjährige Kinder erhalten. Ab 2014 dann sogar 150 Euro für Ein- und Zweijährige. Hartz-IV-Bezieher gehen leer aus. Bei der Opposition stößt das Vorhaben weiter auf scharfe Kritik.
Damit wollen sich Frau Schröder und Frau Merkel billig rauskaufen aus der Verantwortung, Kita-Plätze zu schaffen. Denn ein Kita-Platz ist viel teurer als das Betreuungsgeld.
Selbst die FDP hält das Vorhaben für überflüssig, will sich aber an den Koalitionsvertrag halten. Zumal das Geld auch an Eltern gezahlt wird, die weiter arbeiten gehen und ihre Kinder privat betreuen lassen.
Erfreulich ist, dass einer der Hauptvorwürfe, nämlich es wäre eine Fernhalteprämie vom Beruf, entkräftet werden kann, denn die Berufstätigkeit der Eltern spielt für den Bezug des Elterngelds keine Rolle.
Das Betreuungsgeld durchgesetzt hat allein die CSU, gegen alle Widerstände auch in der Schwesterpartei CDU. München drückt aufs Tempo.
Jetzt ist die Aufgabe, den Vorschlag der Familienministerin möglichst schnell umzusetzen. Das heißt, im Deutschen Bundestag vor der Sommerpause die notwendigen Entscheidungen zu treffen, damit er im Gesetzesblatt steht.
In der CDU sind die Gegner des Betreuungsgeldes inzwischen auf Tauchstation gegangen. Denn scheitert das Gesetz im Bundestag an fehlenden Stimmen aus der CDU, droht ein Dauerkrach mit der Schwesterpartei aus Bayern. Und den wollen offenbar auch die Kritiker in der Union lieber nicht riskieren.
In mehreren Staaten des Nahen Ostens ist ein neues Computervirus mit dem Namen Flame aufgetaucht. Es schaltet bei den befallenen Rechnern das Mikrofon ein und zeichnet die Gespräche im Raum auf. Computerexperten vermuten deshalb, dass das Virus von einem Geheimdienst zur Spionage entwickelt wurde. Die meisten befallenen Rechner wurden im Iran gefunden. Dort hatte schon vor 2 Jahren ein Virus mit dem Namen Stuxnet eine Atomanlage lahmgelegt. Und nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 30. Mai.
Ein Tief über dem Baltikum lenkt zunächst kühle Luft in den Norden Deutschlands. Am Freitag folgt noch kältere Luft polaren Ursprungs, die auch den Süden erreicht. Bei Höchsttemperaturen von nur noch 11 bis 19 Grad erwartet uns dann wechselhaftes Wetter. Heute Nacht gibt's in der Südwesthälfte noch einzelne Schauer, örtlich mit Blitz und Donner. Sonst ist es neben ein paar dichten Wolkenfeldern vielerorts klar oder nur locker bewölkt. Am Tag ist es teils freundlich, teils wolkig. Im Norden gibt's nur einzelne Schauer. Auch in der Südhälfte entwickeln sich einige Schauer. Zum Teil sind auch kräftige Gewitter unterwegs. Der Wind weht schwach bis mäßig, an der See auch frisch aus Nordwest bis West. Im Nordosten heute Nacht kühle 4, im Rhein-Main-Gebiet bis 14 Grad. Morgen reichen die Temperaturen von 13 Grad an der nordfriesischen Küste bis 26 Grad am Oberrhein. Der Donnerstag beginnt zum Teil noch freundlich, später gibt's verbreitet Schauer und Gewitter. Freitag und Samstag auch im Süden für die Jahreszeit sehr kühl. Das Ganze bei einer wechselhaften Mischung aus Wolken, Sonne und Schauern.
Um 22.15 Uhr begrüßt sie Tom Buro mit den Tagesthemen. Wir fragen nach, wie der Staatsbesuch von Bundespräsident Gauck in Israel aufgenommen wurde und zeigen, wie schwer es ist, dringend benötigte Stromleitungen gegen die Bürger durchzusetzen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.